Sie hören den Kurier.
Schön langsam macht sich ja doch so etwas wie Sommerstimmung breit. Bald ist Schulschluss, die Temperaturen steigen, die Impfungen schreiten halbwegs voran und im Burgenland gab es heute erstmals keine Corona-Neuinfektion mehr. Dennoch hat die Bundesregierung in Sachen Corona-Management Vertrauen in der Bevölkerung verspielt. Welches Zeugnis also bekommt die Regierung für die Bewältigung der Corona-Krise bis jetzt? Welche Partei ist die Gewinnerin der Pandemie? Und könnte es im Herbst gar Neuwahlen geben? Fragen, die mein Innenpolitikkollege Michael Hammerl gleich der Politologin Katrin Steiner-Hemmele stellen wird. Zuvor schauen wir uns aber noch an, was die Regierung gut und was sie weniger gut gemacht hat. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Im Frühjahr 2020 war Türkis-Grün an der Spitze ihrer Macht. Die ÖVP hat sich auf dem Weg zur Absoluten befunden und Rudolf Anschober hat ausgesehen wie ein Gesundheitsminister auf Lebenszeit. Denn auch mit viel Drohpotenzial hat man damals die Bevölkerung auf den Kampf gegen Corona eingeschworen. Wir erinnern uns.
Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist.
Hat man die erste Welle so also noch gut überstanden, ist vor allem die zweite Welle im Herbst komplett unterschätzt worden. Man ist unvorsichtig geworden. Es hat anfangs keine Maskenpflicht gegeben und die Lockdown-Entscheidung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober im November ist viel zu spät gekommen. Und auch Werkzeuge wie die Corona-Ampel oder die Stopp-Corona-App haben sich eher als Flop erwiesen. Die App wurde wegen Datenschutzbefürchtungen gleich komplett versenkt, die Ampel wird sogar von der eigenen Bundesregierung ignoriert. Und auch die Impfungen haben nach dem groß inszenierten Impfstart im Dezember danach einige Monate stagniert. Von der Farce um die nicht abgerufenen Sonderkontingente vom Pfizer gar nicht zu sprechen. Dazu sind auch noch echt handwerkliche Fehler gekommen, wie der missratene Ostererlass. Im Sommer hat man dann einen Megastau an der slowenischen Grenze produziert. Urlauber sind mehr als 24 Stunden auf der Autobahn gestrandet. Ja, und auch später sind Verordnungen und Erlässe erst Stunden vor dem Inkrafttreten veröffentlicht worden. Seitdem Mückstein Gesundheitsminister ist, gibt es hier aber eine klare Verbesserung. Und die Regierung hat auch ein paar andere Sachen richtig gemacht. Wir sind zwar nicht Testweltmeister, wie das immer propagiert wird, aber mittlerweile werden pro Tag mehr als 100.000 PCR-Tests durchgeführt. Dazu kommen zigtausende Antigen- und Nasenbohrertests. Das hat uns viel Freiheit ermöglicht. Auch die regionalen Ausreisetests bei Corona-Clustern haben nachweislich viel bewirkt und einen Total-Lockdown von Bundesländern, vor allem im Westen, verhindert. Viel ist auch immer über die Kurzarbeit gesprochen worden, die war zwar sehr teuer, hat aber die Massenarbeitslosigkeit verhindert. Und nach dem Wiederaufsperren haben die Unternehmen so rasch wieder auf ihre Mitarbeiter zugreifen können. Vor allem aber, und das ist wohl das Wichtigste, das Gesundheitssystem wurde nie so überlastet, dass es zu einer Triage kommt, also Ärzte entscheiden müssen, wer intensivmedizinisch betreut wird und wer nicht. Stellt sich also die Frage, welche Partei ist jetzt die Gewinnerin der Pandemie? Welche Minister haben sich bewährt und welche vielleicht weniger? Mein Kollege Michael Hammerl hat dazu die Politologin Katrin Steiner-Hemmele befragt.
Frau Steiner-Hemmele, wenn wir uns das jetzt die vergangenen 1,5 Jahre ansehen, welche relevanten Regierungspolitiker der jeweiligen Parteien würden Sie denn jetzt 15, 16 Monaten Pandemie wie benoten?
Ja, obwohl keine Schulzeugnisse eigentlich ausgestellt werden sollten für Regierungsmitglieder, kann ich gern versuchen, zumindest sie in Gruppen zu fassen. Da gab es einige, die natürlich aufgrund ihrer Funktion mehr im Fokus standen, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler, die ja auch die beiden Regierungsparteien vertreten. Und hier ist es ja mehr darum gegangen, atmosphärisch die Bevölkerung zu Beginn der Pandemie zu beruhigen, auch zu zeigen, dass sie die Situation im Griff haben. Und das ist auch vor 15 Monaten sehr, sehr gut geglückt, wie man an den Umfragedaten gut erkennen kann. Allerdings mit der Dauer der Pandemie ist natürlich auch die Zufriedenheit in der Bevölkerung abgesunken. Zunächst im Jänner vor allem auf ein normales Maß, also dieser Rally Around the Flag, der hat nachgelassen im Jänner vor allem. Aber dann, und da denke ich mir, hat doch auch der U-Ausschuss und noch andere Ereignisse damit zu tun gehabt, sind diese Daten weiter abgesunken. Dann gab es natürlich einige Minister, die aufgrund ihres Ressorts sehr stark in den Mittelpunkt gerückt sind, allen voran Rudolf Anschober. Wir wissen ja, er ist nicht mehr im Amt, aber dennoch muss man sagen, das war sicher weder von ihm geplant, auch vom ganzen Ministerium nicht. Es war eine neue Situation, die mit einigen Pannen auch bewältigt wurde. Und aber auch Heinz Fassmann als Minister zuständig für die Schulen. Und auch hier würde ich sagen, ist einiges nicht sehr glatt gelaufen. Vor allem im letzten Sommer wurde doch einiges verschlafen, Schulen vorzubereiten auf die zweite Welle. Dann gab es einige Ministerinnen und Minister, die aufgrund von anderen Themen sehr stark in den Fokus gerückt sind. Sehr positiv aufgefallen ist mir hier Alma Sadic, die doch mit sehr ruhigen Worten sich immer schützend vor die Justiz gestellt hat, alle Angriffe der Justiz von sich gewiesen hat, aber immer fair geblieben ist und auch einige Reformprojekte anstoßen konnte, zum Beispiel dieses Paket gegen Hass im Netz. Auf der anderen Seite des Spektrums steht dann vielleicht Gernot Blümel, der eben auch jetzt nicht als Finanzminister unbedingt dieser Pandemie positiv oder negativ aufgefallen ist, aber natürlich alles rund um den Untersuchungsausschuss, seine Aktenlieferungen aus seinem Ministerium, aber auch natürlich im Zusammenhang mit den aufgetauchten Schmidt-Chats. Das muss man jetzt natürlich außerhalb der Pandemie-Performance beurteilen, aber ich glaube, man kann das nicht jetzt ignorieren. Und auch Susanne Raab ist weniger als Frauenministerin zum Beispiel hier in Erscheinung getreten während der Pandemie, aber sehr wohl jetzt in den letzten Tagen mit der Integrationslandkarte aufgefallen. Wahrscheinlich auch nicht zum Positiven, weil wir ja nach 15 Monaten Pandemie eine Situation erleben, wo das Land doch sehr polarisiert ist und eigentlich mehr Versuche unternommen hätten werden müssen von allen Regierungsmitgliedern, die Gräben eher zuzuschütten oder zumindest Brücken zu bauen, wie es jetzt Sebastian Kurz immer gerne nennt, und nicht noch zu vertiefen.
Um vielleicht bei Sebastian Kurz noch einmal einzuhaken, wie sehen Sie denn seine Rolle als Kommunikator und sein Auftreten während der Pandemie? Hat sich da signifikant was geändert, weil er jetzt doch in den Vertrauenswerten sehr stark gesunken ist, also auch auf einem wahrscheinlich Umfragetief sein wird in den nächsten Wochen? Hat das in erster Linie noch mit der Pandemie zu tun oder sprechen wir da tatsächlich von den Einflüssen, die sonst da sind, also mögliche Anklage, also wegen der Falschaussage im U-Ausschuss und weitere Faktoren?
Ja, Sebastian Kurz war während der ganzen Pandemie sehr dominant in der Kommunikation und hat dadurch eigentlich, obwohl nicht ressortzuständig, sicher andere verdrängt, auch aus den eigenen Reihen. Also da denke ich vor allem an Elisabeth Köstinger, auch an Margarete Schramböck und auch Karl Nehammer ist dann im Laufe der Pandemie etwas aus dem Fokus gerückt. Und das hat sicher auch damit zu tun gehabt, dass Sebastian Kurz immer als der Hauptkommunikator sich darstellen wollte. Was allerdings vielleicht sein Fehler war, dass er einerseits immer nur positive Entwicklungen gerne kommuniziert hat, aber weniger transparent und offen den Eindruck erweckte, dort weniger offen zu sein, wenn man eben auch einmal Fehlentwicklungen behandeln sollte. Da hat er dann doch ganz gern andere vor den Vorhang gezerrt, möchte ich fast sagen. Da erinnere ich mich vor allem an seine Kritik gegenüber der EU, aber auch gegenüber von Spitzenbeamten im Gesundheitsministerium oder zum Beispiel auch dann einfach ein wenig die Schuld abzuschieben, auch an die Bundesländer. Also da hat er sicher jetzt auch einen Teil des Vertrauens eingebüßt. Aber zu diesen Werten möchte ich schon betonen, dass natürlich der Höhenflug zu Beginn dieser Regierung noch vor Corona eingesetzt hat, einfach weil dieses türkis-grüne Experiment damals, kann man es jetzt vielleicht noch fast nennen, ganz am Beginn der gemeinsamen Regierung einen sehr hohen Vertrauensvorsprung genossen hat und dann die Pandemie diese Werte in Höhen getrieben hat, die wir noch nie erlebt haben in Österreich gegenüber einer Regierung. Also das ist sicher zurückgesunken auf ein Normalmaß und dann eine Kombination aus, die Pandemie dauert sehr lange, es ist halt dieser Fortschritt anders wie oft versprochen dann doch nicht so schnell erfolgt, das Licht am Ende des Tunnels hat etwas auf sich warten lassen und dann aber noch kombiniert mit Postenbesetzung, mit den Angriffen gegenüber der Justiz und diese Kombination dann noch auch überhaupt der Umgang mit dem Untersuchungsausschuss, auch die Ergebnisse, die hier ans Tageslicht gekommen sind, das hat dann zusätzlich noch sicher die Werte, die Imagewerte vor allem von Sebastian Kurz beeinträchtigt. Man darf aber nicht vergessen, er ist nach wie vor unangefochten auf Platz 1 und es ist vielleicht mehr erstaunlich, warum die Opposition nicht mehr aus dieser Schwäche eigentlich der Regierung an Profit ziehen kann, zumindest was die Umfragen zeigen.
Mhm. War es möglicherweise, also wenn wir uns anschauen, wodurch die Regierung dann die Zustimmung der breiten Masse verloren hat, also die Mehrheit, war das diese einseitige Ankündigung von Frohbotschaften, die Sie jetzt schon angesprochen haben, oder war das die Unklarheit und die Widersprüchlichkeit in der Kommunikation, die dann sich vor allem über den Sommer eingestellt hat?
Es war eine Kombination, also eine ganze Reihe von voreiligen Ankündigungen ist erfolgt, oft auch ohne interne Absprache oder ohne Details. Das hat große Teile in der Bevölkerung einfach verunsichert, zum Teil auch vor Aufgaben gestellt, die unlösbar waren. Also manche Vorhaben wurden ja sehr schnell angekündigt, auch zu einem falschen Zeitpunkt, nämlich um zum Beispiel Eltern und Schulen sich vorzubereiten auf kommende Maßnahmen oder auch die Tourismuswirtschaft, ja, mit Aufsperren von Hotels oder auch Gastbetrieben, wo das oft sehr kurzfristig war. Umgekehrt wurden dann Schließungen relativ lang angekündigt, wo es dann noch zu einem Ansturm kam auf Geschäfte. Manche Regelungen waren auch zu detailreich. Ich kann mich noch gut erinnern, diese 400 Quadratmeter Regel nach dem ersten Lockdown, die wirklich kaum jemand verstanden hat. Oft wurden dann wieder Kennzahlen revidiert, angepasst, wie es dann oft schien, an die aktuelle Situation. Es gab aber auch tatsächliche Pannen bei den Verordnungen. Vor einem Jahr war der Ostererlass, der dann aufgehoben wurde, wo dann zum Teil auch Strafen verhängt wurden, die offensichtlich hier nicht gesetzeskonform dann waren. Oder im August vor einem letztes Jahr der Stau an den Grenzen, gerade in Kärnten, wo Rückkehrer überbordend kontrolliert wurden, wo es auch einfach Uneinigkeit gab oder die Verordnungen zu wenig klar formuliert waren, zu spät kamen auch für die Behörden vor Ort. Manche Vorhaben wurden auch einfach fallen gelassen. Auch das, glaube ich, war ein Fehler, nicht nur in der Kommunikation, sondern natürlich vor allem überhaupt im Agieren. Zum Beispiel die Stop-Corona-App, aber auch die Corona-Ampel, die zwar groß angekündigt war, wahrscheinlich auch eine passende Idee gewesen wäre, aber dann eigentlich nach Widerständen von verschiedenen Seiten, durchaus auch aus den Bundesländern, dann nicht wirklich wie angekündigt zu den Konsequenzen geführt hat, die man eigentlich sich erwartet hat. Also es war wurden hier sicher einige Regeln in der Krisenkommunikation durchbrochen, vor allem eben diese interne Kommunikation vor externer. Da haben sich dann gegen Ende der Pandemie sogar die Regierungspartner gegenseitig übertrumpft. Am Anfang waren ja doch die Pressekonferenzen immer gemeinsam. Aber natürlich auch diese verständlichen, nachvollziehbaren und schlüssigen Regeln, die für bei allen ein gewisses Gefühl der Gerechtigkeit auch gesorgt haben. Auch an dem hat es dann manchmal gefehlt. Ja, und natürlich einfach auch die Koordination zwischen den Ebenen, bedeutet vor allem eben EU, Bund und Länder und Gemeinden, aber natürlich auch zu den Behörden.
Genau. Also die Corona-Ampel haben Sie unter anderem schon angesprochen und das Stichwort würde ich gleich mitnehmen. Ab dem Spätherbst in etwa sind die Bundesländer verstärkt ins Krisenmanagement eingebunden worden. Was haben wir denn seitdem über den Föderalismus in Österreich gelernt oder was hat uns das gezeigt, was die föderalistischen Strukturen in Österreich betrifft?
Mir wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht verwundern, dass ich als Vorarlbergerin schon den Föderalismus hier auch in Schutz nehmen möchte. Für mich ist der Föderalismus im besten Fall ein Wettbewerb von neuen Modellen, die gegenseitig voneinander lernen und am Ende dann auch das beste Modell für alle hervorbringt, also zum Beispiel die Modellregion Vorarlberg. Ich habe starke Zweifel daran, dass eine Bundesregierung in Wien passende Regeln über das gesamte Bundesland finden kann. Also um noch einmal das Beispiel Vorarlberg auch zu strapazieren, dort spielen im Grunde Infektionszahlen in den Nachbarländern, in der Schweiz, in Deutschland, in Liechtenstein viel eine größere Rolle wie Inzidenzzahlen im Rest von Österreich. Und Wien hat wiederum andere Voraussetzungen wie ländliche Gebiete. Das ist der eine Punkt. Also es ist sehr schwer, Regeln über das gesamte Bundesgebiet auszugießen, passende Regeln. Und dann müssen natürlich auch die Strukturen vor Ort gedacht werden bzw. genutzt werden. Also es gibt keine Bundesbehörden im gesamten Gebiet, die eben mit der Umsetzung von Maßnahmen betraut werden können. Also Kooperation ist immer notwendig. Kooperation setzt meistens voraus auch eine gewisse Identifikation mit Regeln und dass man eingebunden ist, dass viele Ebenen, viele auch verschiedene Entscheidungsträger eingebunden sind, schadet, glaube ich, nicht zuletzt auch einer Qualität einer Maßnahme auf keinen Fall. Aber was wir natürlich schon gesehen haben, dass es an der Koordination oft fehlte, die Abstimmung von Zahlen war problematisch, etwa wenn es um Intensivbetten ging, die in den einzelnen Bundesländern vorhanden sind oder auch der Stand der Impfungen. Schnittstellen zwischen digitalen Systemen haben vor allem gefehlt, fehlen bis heute und nicht zuletzt wurden dann halt doch gerne auch regionale Interessen verknüpft mit parteitaktischem Kalkül oder nicht zuletzt auch mit persönlichen Vorteilen. Also dass Landespolitiker sich oft auch gerne einfach profiliert haben gegen die Bundesregierung und das fördert natürlich den Föderalismus nicht.
Genau. Also, und weil wir auch in dem Zusammenhang jetzt ein wenig über Kommunikation gesprochen haben und auch vorher schon eine Sache, die immer wieder aufgeworfen wird, zuletzt auch vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Kurier hat auch Altbundespräsident Heinz Fischer zum Beispiel angesprochen, ist, dass sich der Ton in der Politik während der Pandemie noch einmal zusätzlich verschlechtert hat. Sehen Sie das auch so? Und falls ja, warum? Hat das wirklich nur mit der Pandemie zu tun? Ich denke, das ist doch ganz stark in Richtung FPÖ oder liegt das hauptsächlich an den anderen Dingen, also Auseinandersetzungen aufgrund des U-Ausschusses und gegenseitiger Klagen etc.?
Also Corona hat uns alle müde und nervös gemacht. Ich glaube, der Ton hat sich nicht nur in der Politik verändert, sondern auch in der Gesellschaft generell. Man merkte sicher mit Fortschreiten der Pandemie auch aggressivere Töne im gegenseitigen Zusammenleben. Also da möchte ich jetzt nicht nur die Politik alleine ihnen sozusagen das vorwerfen. Aber die atmosphärische Verschlechterung hat in meinen Augen schon hauptsächlich mit der Begleitmusik rund um den Ibiza-U-Ausschuss zu tun. Also dieses Sittenbild, das hier gezeigt wurde oder öffentlich wurde, dann eben zum Beispiel durch die Schmidt-Chats, dann der Umgang mit dem U-Ausschuss, der ja auch das Parlament repräsentiert, natürlich auch die Oppositionsparteien, die sich über weite Strecken zu wenig eingebunden gefühlt haben, auch in das Corona-Management natürlich, der Umgang mit der Justiz, die Angriffe auf die Justiz, die Aktenlieferungen, die vom Verfassungsgerichtshof erzwungen wurden. Also da gab es natürlich schon einige Störfeuer, und gegipfelt hat das Ganze jetzt sicher in den Ermittlungen gegen den Bundeskanzler, wo viele Parteien auch vor der Frage stehen, wie sollen sie umgehen mit einem Bundeskanzler, der eventuell angeklagt wird. Nicht zuletzt die Grünen hat das natürlich schon oder stellt das vor eine Zerreißprobe in den nächsten Monaten. Aber was, glaube ich, auch allen Parteien klar ist, nach der Pandemie ist vor der Wirtschaftskrise oder auch vor der sozialpolitischen Krise, diese Pandemie wird hoffentlich aus dem gesundheitlichen Aspekt zu Ende gehen, aber es wird natürlich weitere Maßnahmen erfordern, eben um arbeitsmarktpolitisch oder auch gesellschaftspolitisch hier einfach die Schäden so weit wie möglich zu reparieren.
Sie haben jetzt die Opposition bereits ein bisschen ins Boot geholt, weil die folgende Frage würde ich gerne auf den gesamten Nationalrat ausdehnen, also auf sämtliche Parteien. Stand jetzt, also das kann man, glaube ich, immer nur Stand jetzt beantworten, aber welche Partei ist denn momentan der Gewinner der Pandemie?
Ja, so wie es ausschaut, immer noch die ÖVP. Sie ist eigentlich jene Partei, die, selbst wenn es zu Neuwahlen kommen würde, vorgezogenen Neuwahlen kommen würde, sich höchstwahrscheinlich immer noch den Koalitionspartner aussuchen kann und weiter regiert. Also für mich ist es vor allem erstaunlich, dass die Opposition hier nicht mehr in die Gänge gekommen ist, auch nicht mehr profitieren kann von erwachsenen Unzufriedenheit. Bei der FPÖ sehen wir es ja in diesen Tagen, die haben mit internen Diskussionen nach wie vor zu kämpfen, geht es vor allem um das Spitzenpersonal, natürlich auch verknüpft mit einer grundsätzlichen strategischen Ausrichtung, also Hofer gegen Kickl, das hat das sehr gut repräsentiert, aber auch in den Bundesländern scheint es hier Krisen zu geben in Bezug auf die Führung. Hofer ist ja im Burgenland auch im Oktober schon zurückgetreten als Landesparteichef, und diese Woche ist in Kärnten Gernot Dahmann zurückgetreten, auch als Parteichef. Also in der FPÖ läuft vieles nicht ganz rund. Die SPÖ hat auch interne Querschüsse gegen ihre Parteichefin immer wieder, eigentlich auch ohne Not, ja, zu verzeichnen. Das schwächt natürlich vor allem Pamela Rendi-Wagner, die sich aber auch eher als Expertin profilieren konnte in der Pandemie, aber weniger als Oppositionschefin. Und auch da stellt sich für mich ein wenig die Frage, in welche Richtung soll denn die SPÖ gehen? Ja, die NEOS, die haben eigentlich wesentlich früher begonnen zu kritisieren, dieses Regierungsmanagement in Bezug auf die Pandemie, zum Beispiel, weil sie das Schließen der Schulen viel stärker auch kritisiert haben und sich dagegen ausgesprochen haben. Aber ihre Profilierung liegt eigentlich auch eher als Aufdeckerpartei im Untersuchungsausschuss. Und das ist immer ein bisschen ein Problem, dass man natürlich diese Parteien zwar sehr schätzt, aber dann trotzdem also als Oppositionspartei wahrnimmt, ihnen vielleicht zu wenig Regierungsverantwortung auch zutraut. Aber wir werden sehen, sie haben doch in Umfragen zugelegt im Rahmen, was halt für eine liberale Partei eigentlich einfach schon beachtlich ist, ja, weil es doch sehr stark fehlt an einem Stammpublikum oder generell an einem großen Potenzial für liberale Parteien.
Sehr schön. Abschließend vielleicht, so wie auch Sie jetzt die vergangenen Monate erlebt haben, diese Koalition die muss ja irgendwie beginnen, ihr Regierungsabkommen umzusetzen. Also jetzt nach der Pandemie, weil während der Pandemie ist bei der inhaltlichen Arbeit logischerweise nicht so viel weitergegangen, wie man sich möglicherweise vorgenommen hätte. Also jetzt im Herbst steht einmal mit der ökosozialen Steuerreform möglicherweise der größte Brocken an, wo es jetzt schon ein paar Querschüsse von der Wirtschaftskammer etc. gibt. Aber unabhängig davon, glauben Sie tatsächlich, dass es die Koalition noch schaffen wird, nach der Pandemie wirklich diese inhaltliche Arbeit aufzunehmen und zu kommunizieren, oder sollten wir uns vielleicht sogar schon auf Neuwahlen einstellen?
Also derzeit hat sicher keine Partei wirklich Interesse an Neuwahlen, aber wir haben ja gesehen, oft kann es dann sehr schnell gehen, sind es ja auch manchmal auch persönliche Entscheidungen, es stehen ja auch Parteitage an, zum Beispiel für die Grünen. Hier wird sicher interessant sein, inwieweit die grüne Basis, auch Werner Kogler, dazu zwingt, etwa sollte es doch zu einer Anklage kommen gegenüber Bundeskanzler Sebastian Kurz, dann wirklich auch die Koalition aufzukünden. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass dieses Regierungsprogramm im Grunde neu verhandelt und neu geschrieben werden muss. Zu viele Parameter haben sich jetzt verändert mit der Pandemie, als dass man jetzt zurückkehren könnte zu diesem Papier und das weiter abarbeitet. Also es muss sicher im Herbst das Programm neu verhandelt werden, die Schwerpunkte neu gesetzt werden, und nicht zuletzt, wann was scheitern Regierungen sonst noch gerne, das sind Budgetverhandlungen, also die in Zahlen gegossene Realpolitik, und die stehen natürlich ebenfalls im Herbst an und könnten auch Sprengstoff wieder bieten in dieser Regierung. Also ich wäre mir nicht sicher, obwohl wahrscheinlich keine Partei Interesse hat und auch die Alternativen, danach weiter zu regieren, nicht sehr groß sind, für die ÖVP, aber auch nicht gegen die ÖVP, bin ich mir nicht sicher, ob etwa diese Regierung eben den Herbst übersteht wegen den Budgetverhandlungen oder auch es möglich ist, die Regierung weiterzuführen für die Grünen, sollte Sebastian Kurz tatsächlich angeklagt werden.
Liebe Frau Steiner-Hämmerle, wir haben jetzt sehr umfangreich und inhaltlich tiefgehend Bilanz gezogen. Freut mich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, und ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung.
Danke dir auch, Michael. Ja, und ich verabschiede mich jetzt in das erste richtig warme Sommerwochenende. Vielleicht geht es sich ja auch aus mit einem Sprung ins Wasser im Freibad. Allerdings gilt auch hier 3G, also getestet, geimpft oder genesen. Das nicht vergessen. Und wer am Wochenende einen Impftermin hat, bitte auch hingehen. So meldet etwa Kärnten, dass der Andrang zur Corona-Impfung am heutigen Fenstertag äußerst schleppend ist. Bei strahlend schönem Frühsommerwetter sind so wenige Leute zu ihren Impfterminen in der Klagenfurter Impfstraße gekommen, dass bereits am Vormittag damit begonnen worden ist, die Warteliste abzuarbeiten. Aber das kann's ja auch nicht sein. So, das war's für heute von mir. Wir hören einander wieder am Montag. Wer von News noch immer nicht genug hat, kann auch in unseren aktuellen Kurier to Hear Podcast reinhören. Die 10 besten Artikel von Samstag könnt ihr schon heute Abend hören, eingelesen von der wundervollen Sophie Engelhofer. Wenn ihr mehr vom Daily Podcast hören wollt, abonniert uns auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Alle Links gibt's auch in der Description. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.